Ja, herzlich willkommen zum Brainsnack mit Andreas Beivers heute, Professor für Volkswirtschaftslehre an der Hochschule Fresenius in München und assoziierter Wissenschaftler am Leibniz-Institut für Wirtschaftsforschung, dem RWI in Essen. Herr Beivers, ich freue mich sehr, dass Sie heute bei uns zu Gast sind.
Dankeschön, danke für die Einladung.
Wir wollen uns heute über die Gerechtigkeit im Gesundheitssystem unterhalten. Sie sind von Haus aus Ökonom, wie schon gesagt, nicht Rechtsphilosoph. Es wird also dabei auch immer darum gehen, wie sich Gerechtigkeit und Wirtschaftlichkeit und Ökonomie vertragen. Schließt das eine das andere aus oder umgekehrt, ist das eine überhaupt ohne das andere möglich? Große Fragen also, Herr Beivers. Vielleicht fangen wir ganz konkret an. War und ist denn die deutsche Gesundheitspolitik in der Corona-Zeit gerecht, gerade in der Krankenhauslandschaft? Was ist Ihr Eindruck jetzt im November 2021, wo wir vor der vielleicht vierten oder in der vierten Welle stecken?
Ja, vielen Dank. Eine wirklich spannende Frage. Naja, ich sage mal, der Begriff der Gerechtigkeit ist ja ein Begriff, den eigentlich die Ökonomen durchaus etwas meiden, weil sie der Meinung sind oder viele der klassischen Ökonomen der Meinung sind, dass es eigentlich ein kaum zu definierender Begriff ist. Dem schließe ich mich sicherlich auch an. Ich glaube aber durchaus, dass wir uns als Ökonomen, und ich beschäftige mich ja als Volkswirt vor allem mit Gesundheitsökonomie, im Rahmen der Gesundheitsökonomie uns diesen Fragen stellen müssen und insbesondere Fragen, ich sage mal, der Verteilungsgerechtigkeit. Und das ist dann durchaus auch ein Beritt, mit dem sich die klassische Ökonomie auch seit vielen Jahren beschäftigt. Denn für uns geht es ja, und das mal vielleicht als Prolog noch eingeschoben, in der Ökonomie immer darum, knappe Ressourcen so effizient wie möglich einzusetzen, um ein bestmögliches Ergebnis zu erreichen. Also der Begriff der Ökonomie leitet sich auch aus dem Altgriechischen ab und heißt nichts anderes als die Bewirtschaftung des Haushaltes. Und jetzt kann man durchaus fragen, ist denn diese Bewirtschaftung des Haushaltes, sprich des Gesundheitshaushaltes, denn nun in Zeiten der Pandemie auch gut gelungen? Die Antwort ist vielschichtig und auch nicht trivial. Und ich möchte vielleicht zu Beginn erstmal in eine andere Ecke abbiegen. Denn als wir zunächst von den Zahlen in Bergamo gehört haben und sozusagen die Pandemie in Deutschland zumindest noch recht frisch war, galt es ja, eine schnelle Entscheidung zu treffen. Und Ökonomen beschäftigen sich ja durchaus im Rahmen der Verhaltensökonomie, der Behavioral Economics, sehr intensiv mit der Frage, wann, wie und warum treffen Wirtschaftssubjekte denn Entscheidungen. Und sicherlich muss man jetzt in einem retrospektiven Blick sagen, das war natürlich zunächst, wenn wir uns an den März 2020 erinnern, eine Entscheidung unter Unwissenheit. Ja, ich neige sogar dazu zu sagen, ein Entscheiden unter Affekt. Und diese allererste, sag ich mal, Entscheidung, wo wir nicht wussten, wie geht's weiter, wie entwickelt sich das Ganze, das kann man eigentlich nur schwierig beurteilen, denn weil sozusagen, da wüsste man nie wirklich, wer wie wo entscheiden würde, weil er noch keine Vergleichsmaßstäbe hat. Aber mit weiterem Verlauf der Pandemie kann man durchaus Verteilungsgerechtigkeitsfragen stellen und Fragen nicht nur von Verteilungsgerechtigkeit, sondern auch von klassischer Effizienz. Denn auch wenn heute noch nicht alle, sag ich mal, empirischen Analysen abgeschlossen sind, so zeigt sich doch durchaus, dass aufgrund von verschiedenen politischen Maßnahmen, gesetzgeberischen Maßnahmen, von sogenannten Freihaltepauschalen, die bezahlt wurden für Krankenhäuser, eher kleinere oder psychosomatische Krankenhäuser durch das Freihalten von Kapazitäten profitiert haben und größere Krankenhäuser, so weisen zumindest die ersten empirischen Ergebnisse darauf hin, die ein Stück weit die Last dieser Pandemie getragen haben in den Intensivstationen, dafür gar nicht so adäquat vergütet wurden. Es zeigt sich, dass die eher teilweise sogar Verluste gemacht haben, sogar berichten es die Häuser selbst. Und das lässt schon hellhörig werden. Das ist aber jetzt nur ein Beispiel. Es gibt ja noch so viele andere Fragen. Denn zum Punkto Verteilungsgerechtigkeit stellt sich ja immer die Frage, haben wir eigentlich die knappen Mittel? Denn es handelt sich ja um Beitragsmittel und um unsere Steuermittel, die ja erhoben werden. Haben wir die denn alle wirklich effizient und effektiv eingesetzt? Und jetzt will ich nicht die ganze Corona-Politik in Kritik, über die Corona-Politik machen, das meine ich damit gar nicht, sondern eher sozusagen das Kosten-Nutzen-Verhältnis vieler Maßnahmen kann man durchaus kritisch hinterfragen und damit eben auch Verteilungsgerechtigkeit hinterfragen. Das fängt, bei der Frage an, wer wurde wie entlohnt, haben die systemkritischen Berufe, die die Last in der Pandemie getragen haben und auch wirklich nicht nur kurz, sondern auch langfristig die Anerkennung, die sie verdienen, die Vergütung, die sie verdienen. Das heißt, Gerechtigkeitsfragen kommen da an ganz vieler Stelle auf, auch die Frage, wer darf als erstes geimpft werden, wie war die Impfpriorisierung, wie ist, Gott sei Dank hatten wir diesen Fall nicht, diesen Rationierungsfall, wo die Frage stellt, wir haben nicht mehr genügend Intensivkapazitäten, wer darf zunächst prioritär beatmet werden? Andere Länder hatten diese Fragestellung, wir Gott sei Dank nicht, bis hin zu der jetzigen Frage, wie gehen wir mit der Impfdebatte um, mit Geimpften, Ungeimpften, wie soll sich der Staat da mit und darüber verhalten? Das sind ja alles Fragen, die durchaus auch wissenschaftlich, philosophisch, aber auch ganz populärwissenschaftlich aus dem Gerechtigkeitsaspekt diskutiert werden können. Und ich glaube, wir leben in einer Zeit, wo wir aufpassen müssen, dass wir dergleichen Diskussionen auch nicht dem Populismus überlassen, sondern wissenschaftlich, ethisch, philosophisch fundiert betrachten. Und dazu, meine ich, müssen mittlerweile auch Ökonomen einen Beitrag liefern.
Sie haben, Herr Beiwas, von Entscheidungen im Affekt gesprochen gerade. Landläufig verstehen wir unter Affekt sozusagen eine Unzurechenbarkeit. Das ist vor Gericht eine gern gegriffene Klausel, um zu sagen, da ist jemand nicht straf- oder nicht schuldfähig, weil er im Affekt gehandelt hat. Wie verstehen Sie den Begriff in diesem Zusammenhang?
Ja, also man würde normalerweise in der Verhaltensökonomie eher sagen, Menschen verhalten sich vor allem oft heuristisch. Also sie greifen sozusagen, sie kürzen komplexe Entscheidungen durch pseudorationales Handeln ab, indem sie auf Erfahrungswerte beispielsweise zurückgreifen. Jetzt war das natürlich bei dieser Pandemie schwierig, weil so wirkliche Erfahrungswerte hatten wir nicht. Und deswegen ist vielleicht Affekt ein durchaus starker Begriff, den ich da verwende, ich möchte ihn jetzt auch nicht auf die Goldwaage legen, aber durchaus kann man ihn, weil Sie ihn gerade vor Gericht verwendet haben, eigentlich ganz passend verwenden. Ich würde gerade sozusagen in dieser ersten wirklichen Phase, wo ja keiner wirklich wusste, wie geht's weiter mit den Infektionszahlen, wie letal ist dieses Virus auch, da würde ich sozusagen auch niemanden sozusagen anklagen wollen, sondern da, glaube ich, standen alle vor einer zunächst schier unlösbar scheinbarenden Aufgabe, jetzt nicht im Sinne von, wie finde ich Lösungen, sondern was ist der richtige Weg, weil wir eben so wenig Information, so viel Wissen nicht hatten. Wohingegen wir natürlich jetzt im Jahr 2021, am Ende des Jahres 2021, natürlich schon ein Stück weit mehr Wissen haben und auch haben sollten und nun, sage ich mal, strategisch sinnvoller, effizienter und effektiver reagieren sollten.
Welche Hilfsmittel stellt dazu die Ökonomie zur Verfügung, von der Verteilungsgerechtigkeit, von der Effizienz abgesehen?
Ja, also vielleicht auch mal diesen makroökonomischen Rahmen kurz aufspannend. Es ist ja so, dass durch die Pandemie ökonomische Fragestellungen im Gesundheitswesen, die ohnehin in den nächsten Jahren verstärkt auf uns zugekommen wären, durch den demografischen Wandel, dadurch, dass die geburtenstarken Kohorten sozusagen aus dem Erwerbsleben aussteigen, nach vorne gezogen werden. Weil natürlich jetzt zusätzlich Hilfspakete, 6 Millionen Menschen in Kurzarbeit und viele andere Maßnahmen dazu geführt haben, dass die Kostenträger im Gesundheitswesen nun früher weniger Geld zur Verfügung haben, um ja eigentlich eine zunehmende Mammutaufgabe, nämlich eine älter werdende Bevölkerung, zu behandeln. Das heißt, die ganzen Verteilungsfragen, die ohnehin ab, sag ich mal, 24, 26 auf der Agenda gestanden wären, sind und rutschen durch die Pandemie jetzt schon in das Jahr 2022, spätestens in das Jahr 2022. Und bei knapper werdenden Ressourcen geht es immer darum, wie sollen wir sie verteilen. Und natürlich geht es in der Ökonomie zunächst darum, sie effizient zu verteilen. Der Ökonom sucht immer nach Kosten und Nutzen. Da stellt sich natürlich auch die Frage, Nutzen für wen? Und bei der Frage der Effizienz muss man ja eine Frage vorschieben. Ja, wo wollen wir eigentlich hin? Was ist denn unser normatives Zielbild? zu dem wir mit einem effizienten Einsatz der Ressourcen gelangen wollen. Denn ich vergleiche das immer mit dem Navigationssystem. Es bringt ja nichts, wenn das Navigationssystem hocheffizient arbeitet, aber das Ziel, das im Navigationssystem sozusagen einprogrammiert ist, das falsche ist. Dann kommen Sie zwar schnell dahin, ja, aber da wollen Sie vielleicht gar nicht hin. Und deswegen, glaube ich, müssen wir uns über Effizienz auf der einen Seite, das ist sozusagen die Grundvoraussetzung natürlich in der Ökonomie, immer unterhalten. Aber wir müssen uns auch mit der Frage der normativen Fragestellung auseinandersetzen. Wo wollen wir hin? Was ist der Rahmen? Wie wollen wir das Gesundheitswesen gestalten? Und dafür brauchen wir natürlich verschiedene Fragestellungen, wer sozusagen was dafür auch bekommen soll und welche Anreize wir vor allem setzen. Denn das ist ein wichtiger Punkt, der uns ja als Gesundheitsökonomen in regulierten Märkten, wie wir sie in Deutschland haben, besonders umtreibt. Wir haben ja keine Preise, sondern wir haben Vergütungen. Vergütungen sollen die Anreize, die uns Preise geben, ein Stück weit ersetzen. Und die Frage ist, sind die Anreize, die wir eigentlich zuvor und auch gerade in der Pandemie jetzt gesetzt haben, eigentlich die richtigen? Denn wir wollen ja eigentlich die Anreize so setzen, dass alle zu einem normativ richtigen Zielbild hinlaufen, ne? Also die Spielregeln geben. Und da müssen wir wirklich hinterfragen. Und das, glaube ich, ist eine weiterführende Debatte, die über die Effizienz hinausgeht. Aber ich möchte an dieser Stelle nur erwähnen, und es gibt auch bekannte Wohlfahrtsökonomen wie Professor von Weizsäcker beispielsweise, die sich damit intensiv beschäftigt haben, dass natürlich Effizienz und, sag ich mal, Verteilungsgerechtigkeit sich nicht widersprechen, im Gegenteil sogar gegenseitig bedingen.
Wir müssen auf jeden Fall noch ein bisschen ausführlicher über die Preise und die Vergütungen sprechen und was der Unterschied zwischen beidem ist, vielleicht auch für die Nicht-Volkswirte unter den Zuhörern. Aber vorher möchte ich noch ganz kurz auf das Zielbild zurückkommen, das Normative, das Sie angesprochen haben. Wenn ich es nicht falsch verstanden habe, dann ist unser traditionelles Zielbild in der Gesundheitsversorgung: jeder soll die bestmögliche medizinische Versorgung bekommen in Deutschland. Was soll sich daran ändern?
Das soll eben so bestehen bleiben. Und wenn wir eben nicht etwas an den Anreizen und an der Versorgungsstruktur verändern, dann besteht die große Gefahr, dass eben Rationierung droht. Und genau das ist eigentlich Aufgabe der Gesundheitsökonominnen und Gesundheitsökonomen, dies zu verhindern, indem wir eben zum einen ein Zielbild erarbeiten, wo wir sagen, wie können wir Versorgungsstrukturen so optimieren, dass die Versorgung dann auch hochqualitativ, erbracht wird, ein Zugang für alle immer ermöglicht wird, um eben diese drohende Rationierung zu verhindern, denn das schwebt ja wie so ein Damoklesschwert auf uns. Wenn die Finanzprobleme knapper werden, droht, jetzt nehme ich abermals Handeln im Affekt, die Gefahr, dass man natürlich schnell, sag ich mal, Einsparungen generieren möchte, weil man merkt, ach, jetzt klaffen Milliarden Löcher im Gesundheitsfonds, es muss schnell Geld her. Also macht man schnell irgendwelche affektierten Spargesetze, so nach dem Motto, nächstes Jahr müssen die Rechnungen 5% niedriger sein oder wir budgetieren die Leistungen. Das kann man machen, das zeigt schnelle Ergebnisse, aber es führt natürlich zu einem immensen Brodeln im System, es führt zu impliziter Rationierung oder kann zu impliziter Rationierung führen. Und da besteht eine große Gefahr auch auf dem Aspekt der Verteilungsgerechtigkeit. Das heißt, es ist gerade in diesem Kontext knapper werdender Ressourcen wichtig, zu definieren, wo wollen wir eigentlich hin, wie soll die Versorgung ausschauen, wie können wir das erreichen und wie setzen wir sozusagen die Rahmenbedingungen so und die Anreize so, damit wir zu diesem Ziel kommen. Und das ist nicht ganz trivial, aber da haben wir noch ein Stück weit, glaube ich, in Deutschland zu gehen.
Herr Beibers, die Ökonomen, Gesundheitsökonomen waren schon lange davor, dass das Geld ausgeht, dass die medizinische Versorgung teurer wird und die Mittel irgendwann nicht reichen werden. Ein Eindruck, der sich dann, glaube ich, auch in der Bevölkerung festsetzt, ist, dass deshalb gespart würde am Gesundheitswesen. In Wahrheit steigen aber die Ausgaben doch seit Jahren ununterbrochen. Warum soll das jetzt plötzlich nicht mehr gelten?
Nun, also Sie haben vollkommen recht. Die Ausgaben sind in den letzten Jahren stetig angestiegen. Es ist nicht zu wenig Geld, das wir ins System geben, sondern es ist eben, und dann sind wir wieder bei der Verteilungsgerechtigkeit, scheinbar nicht ganz effizient und sicherlich nicht an allen Stellen, wie wir im Beispiel der Pandemie gesehen haben, eben gerecht verteilt. Das heißt, wir müssen perspektivisch eher darüber nachdenken, dass wir nicht mehr Geld im System haben werden. Wir müssen schon glücklich sein, glaube ich, wenn wir es schaffen, unser heutiges Niveau zu halten. Und auch das wird schon alleine eine volkswirtschaftliche Aufgabe sein, bei gleichzeitig steigenden Nachfragen. Und das, genau deswegen kommt es ja darauf an, sozusagen die Mittel so effizient, und deswegen ist ja die Effizienz auch gerecht, die Mittel, die zur Verfügung stehen, so effizient wie möglich einzusetzen. Man muss natürlich fairerweise sagen, die letzten Jahre liefen ja ziemlich gut. Die Konjunktur war besser als erwartet, aber dass die demografischen Probleme vor allem ab dem Jahr 2026 dramatisch drohen, na, das ist ja nun seit mehreren Jahren bekannt. Aber jetzt kommt es halt, und durch die Pandemie wird das Ganze nach vorne gezogen. Und da werden eben diese Fragen noch mannigfaltiger. Ein Traum wäre natürlich, so wäre ein altes ökonomisches Kriterium, das Pareto, die Pareto-Effizienz. Ich sagte immer, naja, eine Verteilung ist dann gerecht, wenn sie jemanden besser stellt, ohne jemand anderen schlechter zu stellen. Das wäre natürlich immer der Traum, dass wir sagen, am besten kann man das durch Wachstum generieren. Wir haben einfach immer mehr und mehr Geld, und dadurch, dass wir immer mehr und mehr Geld haben, können wir immer mehr Menschen was geben, ohne jemand anderen was wegzunehmen. Das ist natürlich eine wunderbare Vorstellung, aber ich glaube, dass diese Pareto-Effizienz, dieses Pareto-Kriterium alleine uns wahrscheinlich nicht helfen wird, denn die Ressourcen werden nicht ständig mehr, und deswegen müssen wir uns ja den Verteilungsfragen stellen. Und sie sind auch deswegen so wichtig, denn das Gesundheitswesen hat ja eine besondere Knappheit. Nicht nur die ökonomische, also die finanzielle Knappheit, sondern vor allem die Knappheit an knappem Fachpersonal. Der demografische Wandel schlägt sich ja im Gesundheitswesen doppelt nieder. Zum einen die zu versorgenden älteren, multimorbiden Patientinnen und Patienten werden mehr, und diejenigen, die dafür zur Verfügung stehen, werden weniger. Jetzt ist die Frage, wie können wir denn die fürs Gesundheitssystem gewinnen? Denn die wollen ja auch eine anständige Entlohnung für ihre, sag ich mal, geleistete Arbeit. Wir führen ja Land auf Land ab Diskussionen über Gerechtigkeit bei der Vergütung der Pflege, der Altenpflege, der Gesundheitsfachberufe. Und auch da kann einem, sag ich mal, ein Blick in die Wirtschaftsgeschichte, in die Wirtschaftsethik helfen. Schon Aristoteles hat sich im Rahmen der nikomachischen Ethik mit beispielsweise der Frage, was ist eigentlich ein gerechter Preis, im Rahmen der kommutativen Gerechtigkeit auseinandergesetzt. Und er sagte schon, ja, ein gerechter Preis ist derjenige, der die Kosten der Produktion deckt und dem Produzenten ein standesgemäßes Leben ermöglicht. Jetzt ist immer die Frage, was ist denn standesgemäß? Das könnte man sagen in der Pandemie. Naja, diejenigen, die sozusagen systemkritisch waren, waren ein besonderer Stand. Ihr führt es aus als öffentliche Meinung über den Beruf sowie die Abgeltung positiver wie negativer Verantwortung. Und ich glaube, dass man durchaus doch auch Ansätze aus der bis hin zur griechischen Philosophie wählen kann, um sozusagen in populistischen Diskussionen so ein Stück weit auch Fundierung reinzubringen, damit wir sozusagen auf dem richtigen Weg zum Zielbild fahren können.
Wer auch immer der nächste Gesundheitsminister, die nächste Gesundheitsministerin wird, kann also auf einen breiten Fundus an Vorarbeiten zurückgreifen, mal Aristoteles lesen zur Vorbereitung. Rationierung, haben Sie angesprochen, wäre eine mögliche Antwort auf das, was auf das Gesundheitswesen zukommt. Eine andere wäre natürlich immer weitergehende Beitragserhöhungen. Das dritte wäre hier und da kleine Sparanreize setzen, Verbesserungen an vielen, vielen Ecken und Enden zu versuchen. Oder haben Sie noch eine andere Möglichkeit?
Ja, also zum einen Rationierung, dafür sprechen wir uns nicht eigentlich Ökonomie eher dagegen aus. Wenn dann eher noch für die Priorisierung die Frage, also knappe Mittel nach Dringlichkeit und nach Nutzen zu verteilen. Also wir verteilen die knappen Ressourcen dort, wo der zu erwartende Nutzen am höchsten ist. Und genau da, glaube ich, kann man so ein Stück weit auch ansetzen. Wenn wir nun knappe Ressourcen verteilen, und da kann man auch durchaus nochmal auf Aristoteles Bezug nehmen, stellt sich ja die Frage, wie kann man denn den Rahmen so schaffen, dass mit knapper werdenden Ressourcen, oder sagen wir mal so, mit zumindest gleichen Ressourcen, aber vielleicht auch ein Mehr an Nachfrage und ein weniger an Personalressourcen, trotzdem ein höchstmögliches Versorgungsniveau sichergestellt wird. Das, glaube ich, ist in einem System, das ja staatlich reguliert ist, vor allem über eine richtige Schaffung von Anreizen möglich. Anreizen auf allen Seiten, bei den Leistungserbringerinnen und Erbringern, das heißt bei Ärzten, bei der Pflege, bei Ärzten, bei der Pflege, bei den Gesundheitsfachberufen, auf der einen Seite, aber natürlich ein Stück weit auch bei Patientinnen und bei Patienten. Und auch da kann man wieder so ein bisschen in die Literatur gucken. Es gibt verschiedene Wirtschaftsethiker, Wirtschaftsphilosophen, die sich mit der Frage natürlich auch beschäftigen, wie man so, sagen wir mal, die Anreize richtig setzen kann. Ich sage mal, die klassische Gesundheitsökonomie ist, sage ich mal, ich würde es mal sagen, 90-Style, hatte noch gearbeitet mit, wir steuern vor allem über 10 Euro Praxisgebühr beispielsweise. Das waren sicherlich auch richtige Anreize, dass man über monetäre Anreize steuert. Aber wir wissen heute zum einen aus der Verhaltensökonomie, dass man Menschen, denken Sie nur an Kahnemann, an Richard Thaler mit dem Thema Nudging, dass man Menschen auch anders aus der Trickkiste der beispielsweise Gesundheitspsychologie steuern kann, A1. Und A2, und das, darauf habe ich mich vorher schon kurz bezogen, wenn wir in die Wirtschaftsethik schauen, ist da ein relativ bekannter Vertreter und Mitbegründer der Institutionsökonomie, Professor Hohmann, sich intensiv mit der Frage beschäftigt hat, wie eigentlich der Rahmen gesetzt werden muss, damit sozusagen alle in die richtige Richtung in Anführungsstrichen laufen. Denn auch er sozusagen ist der Meinung und weist auf, dass sozusagen ja auf die Dauer sozusagen Anreize sich nur dann durchsetzen, wenn sozusagen sie sich nicht gegen die Wirtschaft setzen oder im Zweifel Gewinnerzielungsabsicht setzen. Und er hatte mal einen schönen Satz geprägt: Die Effizienz liegt in den Spielzügen, die Moral in den Spielregeln. Das heißt, das ist das, was ich vorher so ein bisschen anvisiert habe unter dem Aspekt, wir brauchen ein Zielbild, ein moralisches Zielbild, wo wollen wir hinfahren? Und dann brauchen wir effiziente Anreize, sicherlich aus der klassischen Gesundheitsökonomie. Wie setzen wir Vergütungsanreize? Ist es immer nur die Operation oder ist es zum Beispiel auch das Gesundhalten der Patientinnen und der Patienten? Aber natürlich auch weitere, nicht nur ökonomische, sondern auch Anreize aus der Verhaltensökonomie, aus der Gesundheitspsychologie. Denn wie er eben auch Hohmann sagt, die Moral in einer Gesellschaft lässt sich auf Dauer eben nicht gegen die Wirtschaft, sondern letztlich nur in und durch die Wirtschaft durchsetzen. Und dafür brauchen wir in regulierten Märkten richtige Anreize. Und die müssen eben auch gesucht und gefunden werden. Und das am besten natürlich auch von Fachleuten, die sich auskennen. Und da dürfen wir aber nicht die einen Fehler machen, dass es immer nur Fachleute einer Profession sind, sondern dass wir diese Fachleute, die wir da zusammensetzen, ja natürlich breit aufsetzen, dass wir nicht nur die ökonomische, sondern auch die psychologische, die soziologische Brille aufsetzen, die ethische Brille aufsetzen, um sozusagen ja zu einem bestmöglichen Ergebnis zu gelangen.
Aber was trauen Sie sich, einen Vorschlag zu machen für so eine kluge Anreizstruktur, eine nicht mehr 90-Style, sondern 2020er Anreizstruktur?
Ja, also ich glaube zum einen auf zwei Ebenen. Ich möchte es an dieser Stelle vielleicht nur ganz kurz halten. Zum einen, glaube ich, müssen wir wirklich lernen, Patientinnen und Patienten neu und anders zu steuern. Und zwar auch, indem wir sie anders und neu aufklären, neue vielleicht digitale Unterstützungsformate machen. Beispiel ist Notfallversorgung. Man kann natürlich immer sagen, du musst 50 Euro zahlen, wenn du irgendwo falsch hingehst. Und man kann auch sagen, wir bieten dir Assistenzsysteme an, wo du, wenn du Hilfe suchst, anrufen kannst, Aufklärung bekommst. Wir unterstärken dich in deiner Gesundheitskompetenz. Digitale Möglichkeiten, Lösungen, Apps können dann eine Lösung sein. Das Nachfrageverhalten, das Anspruchsverhalten ein Stück weit vielleicht effizienter und zum Wohl der Patienten und Patienten zu steuern. A1, A2 bei den Leistungserbringerinnen und der Leistungserbringern wird sicherlich ein Thema sein, dass wir wegkommen müssen alleine von dem Anreiz, dass wir durch mehr und mehr Leistungen sozusagen das Honorar maximieren, sondern vielleicht auch mal Anreize denken, dass wir mit einem ja salutogenetischen, sprich mit dem Ansatz, dass Patientinnen und Patienten gesund zu halten, dass das sozusagen ein Anreiz ist, mit dem ich auch ein auskömmliches und standesgemäßes Leben als Gesundheitsfachberuf erwirtschaften kann.
Jetzt sind wir bei den Honoraren gelandet, bei den Vergütungen quasi. Sagen Sie noch einmal aus der Sicht des VWL-Professors, worauf wir achten müssen, dass wir Preise und Vergütungen nicht in einen Topf werfen.
Ja, jetzt will ich natürlich nicht in eine mikroökonomische Vorlesung abdriften, aber es ist so, dass der Begriff des Preises an sich in der Ökonomie sehr eng definiert ist. Anbieter und Nachfrager verhandeln über eine zu verkaufende Sache beispielsweise, Angebot und Nachfrage. Und aus diesem Verhandlungsprozess entsteht dann ein Preis. Man beschäftigt sich in der Ökonomie der Preistheorie und Preise kann man verwenden, um zu gucken, sind das zu hohe Monopolpreise oder was auch immer, oder sind das Preise eines vollkommenen Wettbewerbsmarktes? Im Gesundheitswesen herrscht in vielen Bereichen Marktversagen. Wir wollen eben nicht, dass jemand, der beispielsweise schwer krank ist, mit einem Krankenhaus über den Preis einer onkologischen Behandlung verhandeln muss. Deswegen springen Dritte, Institutionen oder dritte Parteien ein. Bei staatlichen Gesundheitssystemen ist es der Staat. In unserem Selbstverwaltungssystem werden sozusagen über die Ebene der Selbstverwaltung anstelle von Preise Vergütungen verhandelt. Das ist durchaus auch nicht falsch und das muss man wahrscheinlich auch so machen. Allerdings müssen wir vielleicht neue Anreize finden. Heute haben wir Kopfpauschalen, Fallpauschalen oder Einzelleistungsvergütungssysteme. Da muss noch mehr drinnen sein, beispielsweise regionale Gesundheitsbudgets oder vieles andere mehr. Art 1 und Art 2 müssen wir uns auch mehr Gedanken darüber machen. Wir haben gerne in Deutschland diesen Ansatz, das fängt beim bundeseinheitlichen Mindestlohn an und hört beispielsweise bei einer bundeseinheitlichen Vergütung von Krankenhausdienstleistungen auf, dass wir sagen, in Deutschland muss alles gleich sein. Der gleiche Lohn in ganz Deutschland gleich. Wenn ich in die Verfassung schaue, dann lese ich da was von gleichwertigen Lebensverhältnissen. Dass die Arbeit einer Pflegefachkraft überall gleich viel wert ist, darüber glaube ich, gilt es gar nicht drüber zu diskutieren, aber gleichwertig heißt nicht, dass es überall mit dem gleichen Eurobetrag vergütet wird, denn ich kann mir eben für 10 Euro in München, in meiner Heimat, wahrscheinlich weniger Wohnraum leisten, Quadratmeter Wohnraum im Monat leisten, als vielleicht irgendwo, sage ich mal, auf dem platten Land irgendwo in Bayern. Und deswegen ist es da aber nicht hässlicher und das Land auch nicht weniger wert und auch die Arbeit nicht weniger wert, aber es geht um die Kaufkraft und auch das müssen wir berücksichtigen. Und das müssen wir auch im Übrigen bei der Vergütung von Gesundheitsdienstleistungen stärker berücksichtigen. Nicht immer diese, ich sage jetzt mal auf Angelsächsisch, one size fits all, eins passt für alles, sondern wir müssen da, glaube ich, ein bisschen genauer hingucken.
Das heißt, es wird nicht unbedingt einfacher, aber vielleicht gerechter?
Das wäre zu wünschen, wie auch immer man zumindest, sagen wir mal so, verteilungsgerechter. Denn eins muss man ja definitiv sagen, und es gibt ja verschiedene Prinzipien von Gerechtigkeits- und Verteilungsprinzipien. Es gibt ein Bedarfsprinzip, ein Tauschgerechtigkeitsprinzip, ein Nützlichkeitsprinzip. Aber ich finde, und das muss uns ja in den letzten Jahren auch bewusster geworden sein, auch wenn wir über umweltökonomische Fragestellungen sprechen, es gibt auch ein Nachhaltigkeitsprinzip. Das gilt für umweltökonomische Fragestellungen genauso wie für den Zusammenhalt der Gesellschaft im Rahmen unseres Generationenvertrages. Und wir wollen, dass eine heute junge und erwerbstätige Generation die Last trägt, bezahlt und auch noch selbst mitarbeitet und wissen ja gar nicht, was sie selbst einmal bekommen. Und ich möchte schon, und jetzt äußere ich mich mal nicht als Ökonom, sondern als Bürger dieses Landes und als Familienvater, ich möchte, dass auch meine Kinder und meine Tochter noch das Privilegium der Sozialversicherung hat, der Absicherung im Krankheitsfalle, wie es Bismarck seinerzeit 1883 in Zeiten der industriellen Revolution 1.0 eingeführt hat. Dieses Privileg ist doch ein Privileg, was ganz wenige auf dieser Welt haben. Und es geht in diesem Kontext auch bei der Einsatz knapper Ressourcen auch darum, dass wir dieses Privileg, was wir alle genießen, auch so fit machen, dieses System, dass auch unsere Kinder und Kindeskinder nicht nur eine saubere Umwelt bekommen, sondern eine sozial stabile, gerechten Ausgleich, den Solidarausgleich auch in Zukunft noch haben. Und dafür, glaube ich, gilt es sich auch als Ökonom einzusetzen, dass dieses Prinzip der Absicherung im Krankheitsfalle, unabhängig von Herkunft, von Alter, von Einkommen und Geschlecht, eben auch in der nächsten Generation übertragen wird und dass wir nicht nur durch sinnlose Ausgaben dieses System gefährden, sondern dass wir auch Generationengerechtigkeit in der Sozialversicherung beibehalten. Denn ich glaube, bei Solidarität machen die Leute auch nur so lange mit, solange sie auch irgendwie, ich sag mal, ein Stück weit Lust drauf haben und ihre eigenen Vorteile erkennen. Und auch das müssen wir schaffen. Verteilungsgerechtigkeit gilt demzufolge auch intergenerativ.
Geben Sie uns noch einen Tipp am Ende. Wenn wir uns lesend fit machen wollen für die Gerechtigkeitsdebatte der nächsten Legislaturperiode, sollen wir zu Aristoteles greifen oder lieber zu Adam Smith?
Ich weiß gar nicht, wie viele schon mal Adam Smith im Großen gelesen haben. Adam Smith hat sowohl ja ökonomische als auch, sagen wir mal, soziologische Schriften gemacht. Er spricht ja zum Teil noch von seiner göttlichen Ordnung. Also ich glaube, auch Adam Smith sozusagen ist gar nicht so unglaublich weit weg von sozusagen der Frage, was ist auch gerecht? Denn er unterstellt auch einen gewissen Ordnungsrahmen, in den er unterstellt, damit die Effizienz der Marktwirtschaft auch zu einem guten Ergebnis für alle führen kann. Also ich glaube, gerade die Universalgelehrten der ersten Stunde sind auf alle Fälle immer sozusagen ein guter Anreiz, um nochmal neu über die Dinge nachzudenken. Denn eins ist eigentlich auch immer wieder klar, wenn man diese auch älteren Schriften liest. Die Grundfragestellungen waren ja in der Menschheit schon immer recht ähnlich. Und es haben schon viele intelligente Menschen sich Gedanken gemacht. Und ich zitiere immer gerne Coco Chanel: Kopie ist die ehrlichste Form des Kompliments. Jetzt wollen wir nicht kopieren, aber wir wollen vielleicht mal nachlesen und gucken, was kluge Menschen vor uns gedacht haben, damit wir das vielleicht weiterentwickeln können, um für die Zukunft daraus ja effizient, effektiv und verteilungsgerechte Lösungen für unser System heute und auch morgen zu finden.
Also Coco Chanel statt Adam Smith oder Aristoteles. Das war ein echter Brainsnack. Vielen Dank, Herr Beibers.
Danke Ihnen für das Gespräch und ich hoffe, bis auf bald.
Das hoffe ich auch.